Willkommen zu The Debate. Stellen Sie sich mal ein altehrwürdiges, massives Gebäude vor, also direkt im Herzen einer Gemeinde.
Mhm.
Die Mauern sind meterdick, im gewölbten Keller lagerten einst tausende Liter Apfelmost für die hart arbeitenden Müller und draußen trieb ein mächtiges Wasserrad gigantische Maschinen an.
Ein echtes historisches Herzstück eben.
Ganz genau. Ein Ort, den das Gesetz als Denkmal klassifiziert hat. Theoretisch also geschützt für die Ewigkeit. Quasi als Anker der lokalen Identität. Doch, und jetzt kommt der eigentliche Punkt, spulen wir mal in das Frühjahr 2026 vor.
Nach Plüderhausen.
Richtig, nach Plüderhausen zur historischen Zinsermühle. Denn genau dieses denkmalgeschützte Gebäude wird nun abgerissen, um Platz für eine moderne Anlage mit 40 Wohnungen zu machen.
Was ja an sich schon ein Paukenschlag ist.
Absolut. Und das Erstaunliche daran ist ja, das Denkmalamt selbst hat diesem Abriss zugestimmt. Das wirft unweigerlich eine wirklich fundamentale Frage auf. Wenn ein Gesetz, das unsere Geschichte schützen soll, deren völlige Zerstörung erlaubt, wofür haben wir es dann überhaupt?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Und ich finde, genau das macht diesen Fall so brisant. Ich meine, jede Stadt in Deutschland hat auch so eine Zinsermühle.
Mhm, das stimmt.
Also ein historisches Bauwerk im Zentrum, das extrem teuer im Unterhalt ist, während ringsum der Wohnraum unglaublich knapp wird. Wir betrachten hier also gewissermaßen einen Präzedenzfall.
Richtig. Und genau deshalb wollen wir heute, basierend auf den historischen Aufzeichnungen, eine tiefgehende Analyse, also einen intellektuellen Diskurs über diesen Fall wagen.
Ja.
Stellt diese jahrhundertelange, teils extrem radikale bauliche Veränderung der Zinsermühle, die jetzt eben 2026 in diesem finalen Abriss gipfelt, ein Modell erfolgreicher, pragmatischer Anpassung dar?
Oder eben den totalen Ausverkauf, ja.
Genau. Ich werde heute jedenfalls argumentieren, dass die Mühle überhaupt nur deshalb so lange überlebt hat, weil ihre Besitzer, insbesondere die Familie Zinser, seit 1819 immer schonungslos auf wirtschaftliche Realitäten reagiert haben.
Mhm.
Der heutige Abriss zugunsten von Wohnraum ist für mich keine Zerstörung, sondern die logische, wenn auch drastische Fortsetzung eines jahrhundertelangen Überlebensinstinkts.
Also da muss ich wirklich die klare Gegenposition einnehmen. Für mich bezeugt exakt diese Entwicklung und vor allem diese, naja, fragwürdige Entscheidung jetzt im Frühjahr 2026 den tragischen Verlust einer echten industriellen und historischen Identität. Wenn wir uns die Chronik der Mühle ansehen, betrachten wir im Grunde den schleichenden Untergang eines echten Mühlenökosystems. Dass das Denkmalamt jetzt dem Abriss zustimmt, zeigt doch nur, dass das Gebäude seine Seele schon längst verloren hatte.
Das ist ein hartes Urteil.
Aber es ist so. Das Gesetz wird einfach zur Makulatur, sobald der wirtschaftliche Druck der Immobilienbranche groß genug ist.
Lassen Sie uns vielleicht mal ganz an den Anfang der Zinser-Ära gehen, um diesen Überlebensinstinkt, den ich eben angesprochen habe, besser zu verstehen.
Gerne.
Wissen Sie, historische Gebäude waren für die Menschen damals ja keine statischen Museen. Die Zinsermühle war eine Maschine, ein hartes ökonomisches Werkzeug.
Ja, sie musste Rendite abwerfen.
Exakt. Bereits 1880 hat die Familie Zinser diese romantischen, alten, hölzernen Mühlräder einfach herausgerissen. Sie wurden durch eiserne, oberschlächtige Räder ersetzt.
Wobei wir da vielleicht kurz klären sollten, warum das damals ein so massiver Einschnitt war.
Bitte.
Also oberschlächtig bedeutet ja, dass das Wasser von oben auf das Rad geleitet wird. Das Wasser fällt in diese schaufelartigen Kammern und das bloße Gewicht des Wassers drückt das Rad nach unten.
Mhm.
Das ist physikalisch einfach viel, viel effizienter als diese unterschlächtigen Räder, bei denen das Wasser nur unten gegen die Schaufeln fließt. Man brauchte diese Effizienz zu der Zeit halt dringend.
Genau. Es ging um pure Leistung. Und diese gnadenlose Modernisierung, die ging ja immer weiter. 1935 kamen dann Wasserturbinen und ein eigener Stromgenerator hinzu.
Richtig.
Und dann kam das Jahr 1937, das für meine Argumentation wirklich zentral ist. Da gab es einen gewaltigen, fünfstöckigen Umbau für den halbautomatischen Betrieb.
Oh ja, das war massiv.
Das war damals ein derart massiver industrieller Eingriff in die Bausubstanz, dass das alte, malerische Mühlenbild quasi völlig verschwand. Die Familie Zinser hat das Gebäude radikal gehäutet und neu aufgebaut, nur um in ihrer Zeit relevant zu bleiben.
Ich sehe, worauf Sie hinaus wollen.
Dass dieses Areal jetzt, 2026, Platz für dringend benötigten Wohnraum macht, folgt haargenau diesem Geist. Die Mühle dient weiterhin der Gesellschaft, nur eben nicht mehr mit Mehl, sondern mit Wohnungen.
Moment, da muss ich direkt einhaken. Es ist natürlich ein verlockendes Narrativ, die Familie Zinser so als Vorreiter der ständigen Transformation zu zeichnen.
Weil sie es waren.
Ja, und ich erkenne diese frühen technologischen Anpassungen auch durchaus an. Aber wir dürfen hier den entscheidenden Unterschied nicht übersehen. Die Umrüstung auf Eisenräder oder später der Einbau von Turbinen, das diente alles immer noch dem Kernzweck der Anlage.
Nämlich der Müllerei.
Exakt, der Müllerei. Die Form ordnete sich damals noch der Funktion unter. Die scharfe Trennlinie in der Geschichte dieses Ortes muss man meiner Meinung nach bei den Jahren 1975 und 2000 ziehen.
Ah, Sie spielen auf die endgültigen Schließungen an.
Richtig. 1975 wurde die Mahlmühle schlichtweg wegen Unrentabilität geschlossen und im Jahr 2000 endete dann auch der Betrieb der Sägemühle. Und das war keine Evolution, wie Sie es nennen?
Sondern?
Das war eine Kapitulation. Eine Kapitulation vor dem makroökonomischen Mühlensterben. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden überall diese gigantischen, vollindustrialisierten Großmühlen. Die Politik drängte kleine Betriebe mit Stilllegungsprämien geradezu aus dem Markt.
Das ist historisch korrekt, ja.
Die lokale Mühle konnte bei diesen riesigen Skam-Effekten einfach nicht mehr mithalten. Und was danach in der Zinsermühle passierte, war eigentlich nur noch eine reine kommerzielle Resteverwertung.
Wie meinen Sie das genau?
Naja, wenn Sie 30 Wohnmobile auf dem alten Holzlagerplatz parken lassen, dann ist das keine historische Kontinuität mehr.
Aber das ist nicht genau das? Eine Kontinuität der Flächennutzung? Der Ort wird weiter genutzt.
Nein, eben nicht. Weil eine historische Mühle sich durch ihr integriertes Ökosystem definiert. Getreide wird gemahlen, das anfallende Sägemehl der Sägemühle dient als Streu für die Tiere. Es war ein autarker, völlig funktionierender Kreislauf.
Mhm.
Und wenn dieser Kreislauf tot ist, bleibt nur eine architektonische Hülle. Und der jetzige Beschluss, das Denkmal für 40 Wohnungen wirklich komplett abzureißen, beweist doch nur, dass wir den Schutzgedanken längst aufgegeben haben. Wofür haben wir Denkmalschutzgesetze, wenn sie bei der erstbesten Renditeaussicht einfach gebrochen werden?
Ich glaube, wir müssen hier den Begriff des Denkmalschutzes selbst mal hinterfragen. Was genau wollen wir denn schützen?
Die historische Substanz.
Ja, aber kennen Sie das philosophische Gedankenexperiment vom Schiff des Theseus?
Ja, natürlich.
Für unsere Zuhörer, wenn man bei einem alten Schiff im Laufe der Jahre jede einzelne Holzplanke austauscht, weil sie morsch wird, ist es dann am Ende eigentlich noch dasselbe Schiff?
Okay, und wie wenden Sie das auf die Mühle an?
Bei der Zinsermühle haben wir etwas ganz Ähnliches. Nehmen wir nochmal diesen Umbau von 1937, den ich vorhin erwähnt habe. Die Familie Zinser hat das Gebäude durch einen extrem hohen Querbau gegliedert und auf 5 Stockwerke aufgestockt.
Ein riesiger Eingriff, ja.
Warum haben die das gemacht? Weil die neuen Maschinen Platz brauchten. Sie haben da unter anderem Trieure und Plansichter eingebaut.
Vielleicht für Zuhörer, die jetzt nicht täglich in historischen Mühlen unterwegs sind, was genau passierte bei diesem Umbau im Inneren?
Gute Frage. Also, der Prozess der Broterstellung wurde damals stark mechanisiert. Ein Triöl ist im Grunde eine Maschine zur Unkrautsortierung.
Aha.
Stellen Sie sich rotierende Metallzylinder vor, die durch Fliehkraft und winzige Mulden wirklich exakt das gute Getreide von Unkrautsamen oder kleinen Steinchen trennen.
Verstehe. Und der Plansichter?
Ein Plansichter ist ein riesiges, an der Decke hängendes, permanent schwingendes Siebsystem. Das Mehl fällt von oben nach unten durch immer feinere Siebe. Und um diese Schwerkraft optimal zu nutzen, brauchte man eben diese 5 Stockwerke.
Das heißt, das Getreide wurde ganz nach oben geschafft und fiel dann quasi von allein durch die Maschine.
Exakt. Das Getreide wurde hochtransportiert und rieselte durch die verschiedenen Stufen nach unten. Es war ein industrieller Quantensprung, der das alte Handwerk durch eine unerbittliche rhythmische Präzision ersetzte.
Okay, beeindruckend. Aber worauf wollen Sie damit in Bezug auf den heutigen Abriss hinaus?
Darauf, dass diese Umbauten den Zustand vor 1935 praktisch ausgelöscht haben. Wenn wir heute argumentieren, das Gebäude müsse als unantastbares Denkmal erhalten bleiben, frage ich Sie, Welchen Zustand wollen Sie denn einfrieren?
Hm?
Den ineffizienten Zustand von 1900 oder den industriellen Klotz von 1937, vielleicht den Stillstand von 1980. Jede Romantisierung eines Originalzustands wäre den historischen Eigentümern völlig fremd gewesen.
Da ist was dran. Aber...
Warten Sie. Das Denkmalamt hat 2026 vielleicht genau diese Flexibilität bewiesen, die dem Ort innewohnt. Die höchste Form der Denkmalpflege für ein reines Nutzgebäude ist manchmal, seinen Platz für den nächsten dringenden gesellschaftlichen Nutzen freizumachen. Hier eben 40 Wohnungen in einer Zeit extremer Wohnungsnot.
Lassen Sie uns das mal zu Ende denken, denn da gehe ich wirklich nicht mit. Ihre Theseus-Analogie hinkt an einem ganz entscheidenden Punkt.
Und der wäre?
Bei Theseus blieb das Schiff ein Schiff. Es fuhr weiterhin zur See. Die Umbauten der Zinzer-Familie bis 1938 bewahrten die Funktion. Sie perfektionierten das Fräsen, das Sieben, das Malen. Die Architektur ordnete sich immer dem Zweck unter.
Ja?
Was aber in den letzten Jahrzehnten aus der Anlage wurde, ist ein kompletter Bruch der Funktion.
Inwiefern das denn? Die Räume wurden noch genutzt.
Betrachten wir mal die sogenannten Kiespäule. In den 1960er Jahren gab es einen enormen Bauboom in der Region. Man brauchte Kies. Man baggerte landwirtschaftliche Flächen einfach aus.
Das passierte ja vielerorts.
Genau. Diese Gruben füllten sich dann mit Grundwasser und wurden zu Baggerseen, in denen später geangelt wurde. Und was passierte in der Zinser Mühle? Die ehemaligen massiven Mühlenräume, die extra für schwere Maschinen zur Mehlproduktion gebaut wurden, wurden in einen Angelmarkt umgewandelt.
Ein cleveres Geschäft, oder? Nicht?
Kommerziell vielleicht, ja. Aber man verkaufte dort Tageskarten und Köder. Das hat mit der Mühlenfunktion schlichtweg nichts mehr zu tun. Die Architektur wurde hier zur reinen Kulisse degradiert. Und jetzt, durch den Neubau dieser 40 Wohnungen, verschwindet selbst diese Kulisse.
Aber ist das nicht der Lauf der Zeit?
Das Denkmalschutzgesetz soll doch genau verhindern, dass wir unsere gebaute Umwelt nur nach momentanen ökonomischen Parametern bewerten. Wenn das Amt hier einknickt und den Abriss erlaubt, signalisiert es, dass Geschichte keinen Wert mehr hat, sobald sie unrentabel wird.
Ich finde ehrlich gesagt, Sie reduzieren den Wert eines Gebäudes da sehr stark auf die reine Produktion von Mehl oder Holz.
Nein, auf seinen ursprünglichen Daseinszweck.
Lassen Sie uns doch mal über die soziale Ebene sprechen, über die funktionale Umnutzung der Räume in den Jahren, bevor dieser Abrissbefehl überhaupt kam. Das ist nämlich eine faszinierende Phase, die oft übersehen wird.
Sie meinen nach dem Ende des Mühlenbetriebs?
Genau. Nehmen wir das landwirtschaftliche Gebäude auf dem Gelände, das 1858 von Johann Georg Zinzer erbaut wurde. Nach der Aufgabe der Müllerei stand das nicht einfach leer. Es vollzog sich eine geradezu geniale zivilgesellschaftliche Umnutzung.
Sie spielen auf die Einquartierung der Pfadfinder an.
Exakt. Im großen, gewölbten Keller, in dem früher, wie vorhin erwähnt, tausende Liter Apfelmost für die Müller und Knechte lagerten, zog das Jugendzentrum der christlichen Pfadfinderschaft Royal Rangers ein.
Mhm.
Und direkt daneben fanden Büros und das Lager des Hilfswerks Samariterdienst Platz, das von dort aus humanitäre Hilfe für Osteuropa organisierte. Das ist doch wirklich gelebte Gemeindefunktion.
Karitativ ist das wunderbar, das bestreite ich nicht.
Die Mühle war im 19. und frühen 20. Jahrhundert ein sozialer Knotenpunkt. Und das blieb sie auch danach. Ob dort nun Most für die Arbeiter lagert oder Jugendliche ihre Treffen abhalten und Hilfsgüter verpackt werden, der soziale Puls des Ortes schlug in diesen Mauern einfach weiter.
Ja, aber...
Und Wohnraum, um das noch zu ergänzen, gab es auf dem Gelände historisch gesehen immer. Die Müllersfamilien und Knechte lebten ja dort. Die 40 neuen Wohnungen sind also keine Entfremdung. Sie sind eine gesellschaftliche Dienstleistung, die heute am dringendsten gefordert ist.
Das ist wirklich ein nobles Argument. Und ich spreche karitativen Einrichtungen wie den Pfadfindern oder dem Samariterdienst keineswegs ab, dass sie wichtige Arbeit leisten. Aber haben Sie mal die tief melancholische Ironie dieser Umnutzung bedacht?
Melancholische Ironie? Inwiefern?
Ja, schauen Sie. Früher war dieser Mostkeller das pulsierende Zentrum einer hart arbeitenden, produktiven Gemeinschaft, die Rohstoffe verarbeitete, die direkt auf den Feldern ringsum gewachsen waren. Diese dicken Mauern zeugten von einer handfesten, lokalen Arbeiterklasse.
Mhm.
Die historische Zinsermühle hatte ja nicht nur Mahl- und Sägewerke. Sie hatte eine Öl- und Gipsmühle. Sie hatte eine sogenannte Wergereibe.
Eine Wergereibe? Das müssen wir unseren Zuhörern vielleicht auch kurz erklären.
Sehr gerne. Das war eine mechanische Vorrichtung, um Flachs und Hanf aufzubrechen.
Ah, für die Textilverarbeitung.
Ganz genau. Die holzigen Teile der Pflanzenstängel wurden zerrieben, damit man die weichen Fasern, das sogenannte Werg, freilegte. Das wurde dann von den Frauen im Ort zu Garn gesponnen.
Ein cleverer Prozess.
Und die Reste, die sogenannten Ölkuchen, die beim Pressen anfielen, dienten wiederum als proteinreiches Mastfutter für das Vieh in den angrenzenden Stallungen. Es war ein wirtschaftlicher Mikrokosmos, der eine ganze Gemeinde versorgte und kleidete.
Verstehe.
Wenn heute Pfadfinder in diesen Gewölben sitzen, ist das sympathisch, ja. Aber es kaschiert doch den totalen Verlust dieser autarken Wirtschaftsstruktur. Wir betrachten ein architektonisches Nachleben, das die Entfremdung der modernen Gesellschaft von der Produktion ihrer Grundnahrungsmittel nur dokumentiert.
Das ist vielleicht etwas düster formuliert.
Wenn wir den Ort nun, wie 2026 beschlossen, platt machen, um Pendlerwohnungen zu errichten, löschen wir das letzte physische Zeugnis dieses verlorenen Kosmos in Plüderhausen endgültig aus.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Der Verlust alter Handwerkstechniken bringt natürlich immer eine gewisse Wehmut mit sich. Aber die physischen Zeugnisse verändern sich eben, weil sich unsere Bedürfnisse verändern.
Aber der Denkmalschutz?
Warten Sie, wenn wir über Bedürfnisse sprechen, kommen wir an einem Thema nämlich gar nicht vorbei. Ökologie und Energie.
Ah, Sie meinen den Mühlkanal.
Genau. Die historischen Aufzeichnungen widmen dem gut einen Kilometer langen Mühlkanal, der um 1750 erbaut wurde, erstaunlich viel Aufmerksamkeit. Da gibt es das Remswehr und das sogenannte Dachwehr aus den 1930er Jahren, die das Wasser regulierten.
Mhm, eine beachtliche Infrastruktur.
Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt für die heutige Debatte. Parallel zu den Plänen für die 40 Wohnungen gibt und gab es ja konkrete Verhandlungen über eine neue, hochmoderne Wasserkraftanlage am Wehr.
Ja, das ist richtig.
Wir sprechen hier von einer Turbine, die jährlich das Äquivalent von 165.000 Litern Heizöl einsparen und den Schadstoffausstoß drastisch senken könnte.
Ökologisch ist das natürlich ein Gewinn, das bestreite ich gar nicht.
Aber es ist doch mehr als das. Es ist die Rückkehr zum ureigensten Ursprung dieses Ortes. Warum stand die Mühle denn genau da?
Wegen der Wasserkraft, klar. Eben.
Wegen der Wasserkraft. Wenn wir nun die alten, teils wirklich maroden Gebäude durch modernen Wohnraum ersetzen, aber gleichzeitig die grüne Energiepotenzial des historischen Standorts bewahren oder sogar ausbauen, dann haben wir doch die Essenz des Ortes gerettet.
Das ist eine sehr freie Interpretation von Denkmalschutz.
Wir versorgen die Menschen mit Wohnraum und wir nutzen den Kanal für saubere Energie. Der Abriss ist kein Verrat am Denkmal, finde ich, wenn wir den technologischen Pioniergeist der Familie Zinser so in das 21. Jahrhundert übertragen.
Ein wirklich eleganter Gedanke, muss ich zugeben. Aber betrachten wir doch mal, zu welchem Preis das geschieht.
Zu welchem denn?
Ja, eine neue Wasserturbine am alten Wehr produziert sauberen Strom. Aber sie manifestiert auch eine tragische Entkopplung. Der Mühlkanal, der im 18. Jahrhundert von Menschenhand gegraben wurde, um ein gewaltiges mechanisches Werk anzutreiben, wird von seinem industriellen Erbe völlig isoliert.
Er wird weiterhin genutzt.
Er ist dann aber nur noch ein bloßes grünes Infrastrukturprojekt, ein technisches Anhängsel für eine völlig anonyme Wohnsiedlung. Und vergessen Sie nicht ein weiteres Detail aus den Aufzeichnungen.
Welches meinen Sie?
Für die geplante sogenannte Ostüberführung, ein modernes Straßenprojekt, soll der Mühlkanal im oberen Bereich sogar verlegt und näher an den Fluss, die Rems, gerückt werden.
Naja, aber das ist Straßenplanung, das passiert doch überall.
Aber es zeigt doch symptomatisch, wie wir mit unserer Geschichte umgehen.
Die historische Topographie wird einfach der modernen Verkehrsplanung untergeordnet?
Wie damals auch schon.
Genau wie damals bei den Baggerseen, den Kiespollen, wo die Landwirtschaft der Rohstoffgewinnung weichen musste. Wenn wir jetzt 2026 den Abriss der gesamten Denkmalsubstanz zulassen, vollenden wir diese Entkopplung nur.
Mhm.
Die Immobilie bringt heute mehr Rendite als der Erhalt eines Kulturdenkmals. Also weicht das Gesetz. Die Landschaft, der Kanal, die Gebäude, alles wird der modernen Infrastruktur restlos unterworfen.
Das klingt fast nach einem Verschwörungsszenario.
Nein, das ist Realität. Der historische Ort blutet systematisch aus. Am Ende prangt der Name Zinzermühle vielleicht noch auf einer hübschen kleinen Plakette an einer isolierten Wasserturbine oder über dem Eingang einer Tiefgarage für diese 40 Wohnungen. Aber der Ort selbst ist verschwunden.
Ich verstehe Ihre Sorge um die historische Topographie. Wirklich. Aber stellen Sie sich mal vor, das Denkmalamt hätte so starr agiert, wie Sie es hier fordern.
Dann stünde die Mühle noch.
Ja, aber das hätte bedeutet, dass ein riesiges, extrem verbautes Gebäude, dessen eigentlicher Mühlenzweck seit 50 Jahren erloschen ist, künstlich am Leben erhalten werden muss. Wer soll denn diese enormen Instandhaltungskosten tragen?
Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe.
Eine Mühle war aber nie ein Tempel der Besinnung. Sie war immer ein lautes, staubiges Werkzeug der Versorgung. Früher versorgte sie Plüderhausen mit Mehl, Sägmehl, Öl und Garn. Heute ist der Bedarf schlichtweg ein anderer.
Mhm.
Der Standort versorgt die Gemeinde bald mit Wohnraum und potenziell mit erneuerbarer Energie. Ich behaupte, das Amt hat hier sehr wohl abgewogen. Es ist keine Beugung des Gesetzes, sondern die Erkenntnis, dass Denkmalschutz nicht bedeuten darf, dass wir uns selbst in unseren Städten ersticken und zwingend benötigte Entwicklungen einfach blockieren.
Also wenn diese Art von Pragmatismus zur Regel wird, dann brauchen wir schlichtweg gar keine Denkmalschutzbehörden mehr. Dann genügen Bauämter und Investoren, die entscheiden, was gerade nützlich ist.
Das ist jetzt aber sehr überspitzt.
Gar nicht. Es geht hier nicht darum, alte Mauern als Tempel zu romantisieren. Es geht darum, dass eine Gesellschaft physische Orte braucht, an denen der historische Wandel greifbar bleibt.
Mhm.
Die Zinsermühle war wie ein Brennglas. Man konnte daran die vorindustrielle Zeit, die radikale Industrialisierung, die sozialen Umwälzungen und schließlich das Mühlensterben direkt ablesen. Wenn dort nun ein funktionaler Block mit 40 Wohnungen steht, ist diese Lesbarkeit für kommende Generationen restlos ausgelöscht.
Okay, ich verstehe Ihren Schmerz darüber.
Die Geschichte wird da nicht fortgeschrieben, sie wird einfach planiert.
Aber, die Lesbarkeit verschwindet ja nichts ins Nichts, sie verlagert sich nur.
Wohin denn? In ein PDS-Dokument?
Genau, in Dokumente, in Akten, in detaillierte Aufzeichnungen wie die der Plüderhäuser Gemeindechronik, auf die wir uns ja heute auch stützen. Für mich bleibt die Zinsermühe das perfekte Beispiel dafür, wie Anpassung in der Realität aussieht.
Mhm.
Von den ersten hölzernen Rädern über die eisernen Giganten von 1880, den fünfstöckigen Umbau 1937 hin zu diesen Angelmärkten und Jugendzentren bis hin zur Ökoturbine und den 40 Wohnungen von 2026. Historische Substanz überlebt eben nur dann, wenn sie der Gesellschaft einen aktuellen Nutzen bringt.
Ein sehr utilitaristischer Ansatz.
Der Abriss mag schmerzhaft wirken, das gebe ich zu, aber er ist eine ehrliche Konsequenz. Er beendet den Zustand der Mühle als funktionslose Kulisse.
Ich halte dem abschließend entgegen, dass die bloße Umverteilung von Räumen uns nicht darüber hinwegtäuschen darf, was wir verloren haben. Das vielschichtige Mühlenwesen ist dem unerbittlichen Agrarwandel zum Opfer gefallen.
Ja, das steht außer Frage.
Was durch den Abrissbeschluss 2026 endgültig besiegelt wird, ist das Verschwinden eines unwiederbringlich verlorenen Wirtschaftskosmos. Wir sollten diesen Untergang nicht als pragmatische Evolution verklären, wie Sie es tun.
Ich nenne es Anpassung.
Es ist ein realer Verlust. Ein Verlust von lokalem Handwerk, von Unabhängigkeit und von greifbarer Geschichte. Dass ein Denkmalschutzgesetz diesen Verlust am Ende formalisiert und die Bagger rollen lässt, bleibt für mich die eigentliche Tragödie dieses Falls.
Nun, unsere Diskussion zeigt heute vor allem eines, wie unfassbar wichtig es ist, dass es detaillierte historische Aufzeichnungen gibt.
Absolut.
Sie ermöglichen es uns überhaupt erst, große globale Makroökonomie, sei es die Industrialisierung, der Agrarwandel oder der moderne Konflikt zwischen Denkmalschutz und Wohnungsnot, am Beispiel eines einzigen lokalen Gebäudes zu studieren und zu verstehen.
Da stimmen wir völlig überein. Die Quellen bewahren das Wissen um die Mechanik, die Menschen und die sozialen Strukturen, die die Bagger nun endgültig abräumen werden. Sie geben uns überhaupt das Werkzeug, um die stadtplanerischen Entscheidungen unserer Zeit kritisch zu hinterfragen.
Richtig. Und genau diese kritische Hinterfragung geben wir nun an Sie, unsere Zuhörer, weiter. Sie haben die Argumente gehört.
Bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil.
Ist der Abriss einer geschützten historischen Anlage wie der Zinsermühle für 40 neuer Wohnungen der Sieg eines notwendigen gesellschaftlichen Pragmatismus? Oder ist es die endgültige Niederlage unseres kulturellen Gedächtnisses vor ökonomischen Interessen? Wir danken Ihnen fürs Zuhören.